Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute spreche ich mit Kari. Sie ist Lehrerin und setzt sich bei der Initiative Teach Out für mehr Sichtbarkeit für sexuelle Vielfalt im Bildungswesen, sprich an Schulen, ein. Und Kari erzählt uns ein bisschen aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie hatte keine so schöne Schulzeit, in der sie fremdgeoutet wurde, hat das aber in eine große Stärke heute gedreht und engagiert sich sehr aktiv für LGBT-Themen an ihrer Schule. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen im Frau Verliebt Podcast, liebe Kari.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist 32 Jahre alt und du kommst woher genau?
Ist für mich immer eine komplizierte Frage, weil ich eigentlich Schleswig-Holsteinerin bin, auch in Kiel studiert habe, aber mich hat es berufstechnisch dann in den niedersächsischen Harz verschlagen.
Oh, okay.
Und das ist halt sehr weit weg vom Meer, deswegen hadere ich immer zu sagen, dass ich aus dem Harz komme, weil das halt eigentlich nicht stimmt.
Ja. Und du bist Lehrerin.
Das ist richtig.
Und du bist heute zu Gast, weil du dich in einer Initiative engagierst, die Teach Out heißt und die sich dafür einsetzt, sexuelle Vielfalt auch im Bildungsbereich sichtbar zu machen. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, was Teach Out genau ist und was ihr da macht?
Also Teach Out bezeichne ich bisher noch als Kampagne-Initiative, die sich im Februar zusammengefunden hat über Social Media, eigentlich über Instagram, weil es ja im Vorfeld in der Süddeutschen Zeitung Act Out gab, wo sich ja über 100 queere SchauspielerInnen geoutet haben, beziehungsweise sie waren eigentlich schon geoutet, aber haben es einfach nochmal kollektiv zusammen ihr Gesicht gezeigt in der Zeitung. Und eine Freundin von mir, Gun Overesch, hatte mit einem Instagram-Lehrerkollegen, sag ich mal, dann irgendwie so drüber nachgedacht, warum machen wir das denn nicht als Lehrkräfte? Für uns ist es ja eigentlich genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar noch wichtiger, dass da eben Sichtbarkeit vorhanden ist von queeren Menschen. Und dann haben die sich zusammengetan und dann war das irgendwie so, ja, entwickelte sich das dann über Instagram, über dann eben auch den Hashtag TeachOut. Und dann haben die sich zusammengetan, dann entwickelte sich so ein vierköpfiges Team als Orga-Team, die dann eben auch noch mehr Leute suchten, um sich zu beteiligen. Und dann entstanden quasi auch das Profil von TeachOut bei Instagram, Posts von queeren Lehrkräften, die eben dann auch sich zeigen, ihr Gesicht zeigen, vielleicht ihre Geschichte erzählen oder erklären, weshalb für sie queere Sichtbarkeit an Schulen notwendig ist, besonders von uns Lehrkräften.
Nun bist du ja auch Teil dieser Initiative. Ordnest dich also der LGBTQ-Community zu? Gibst du dir ein Label?
Ah, ich hasse diese Frage tatsächlich.
Sorry.
Nein, alles cool. Ich erkläre ja auch ständig Menschen, gerade im Bildungskontext, die verschiedensten Label, weil ich das eigentlich wichtig finde, zur erstmal eigenen Orientierung, Identifizierung, gerade wenn man im jugendlichen Alter ist oder auch später sich ja outet und erstmal sich zurechtfinden muss, wer ist man eigentlich? Die Gesellschaft würde mich als lesbisch definieren. Ich hasse dieses Wort extrem, weil ich damit ich wurde damit in meiner Schulzeit sehr viel beleidigt und kann bis heute, also schaffe ich es nicht, das positiv für mich aufzuladen. Und wenn ich über meine Sexualorientierung spreche, sage ich immer, ich stehe auf Frauen. Und wenn ich ein Label benutze, benutze ich homo oder gay, aber halt so gut wie nie lesbisch oder lesbe, weil das irgendwie nicht so meins ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass damit halt sofort etwas verbunden wird, was ich nicht bin, weil mir dann immer suggeriert wird, dass mir abgesprochen wird, dass ich Männer attraktiv finden kann. Und also ich date zwar keine Männer und habe mich auch schon ewig in keinen mehr verliebt und auch seitdem ich 20 bin eigentlich nur noch Frauen, aber ich finde Männer trotzdem als ästhetische Wesen anziehend. Und kann auch sagen, boah, der sieht aber gut aus und oh, guck mal, seine Muskeln, ist der heiß oder sein Bart sexy. Und dann gucken manche dann halt irritiert, wenn sie denken, ja, die ist ja eine Lesbe und das passt halt für mich nicht so zusammen.
Weil Menschen eigentlich super gerne in Schubladen stecken, ne?
Richtig, ja. Das ist ja für den Anfang sinnvoll, gerade auch im Bildungskontext, um Menschen etwas zu erklären. Aber dann muss man auch verstehen, dass man eben genau diese Schubladen auch aufbrechen muss und dann eben nur diese ganze Kommode sieht an Vielfalt.
Ja, ja, also super interessant, weil ich habe so das Gefühl, es werden ja auch irgendwie immer mehr Labels, ne? Weil es irgendwie immer mehr gibt, was man irgendwie benennen kann. Und gleichzeitig, so wie du das erklärst, macht es an vielen Stellen auch gar keinen Sinn, das so genau zu definieren. Also es ist echt ein interessantes Thema. So, dann sind wir eigentlich auch schon gerade bei deinen Ursprüngen gewesen. Nimm uns doch mal mit, wie das für dich war, als du herausgefunden hast, dass du auf Frauen stehst. War das irgendwie ein einfacher Prozess für dich oder eher nicht so?
Eher nicht so. Also retrospektiv kann ich eigentlich sagen, dass ich auch ein bisschen minimal dankbar dafür bin, dass es bei mir nicht so gut verlaufen ist, weil ich dadurch eigentlich die Person geworden bin, die ich jetzt bin, die sich eben ja auch sehr engagiert und als Lehrkraft eben versucht, ein bisschen die Welt zu verändern, zu verbessern. Und bei mir lag halt unfassbar viel Zeit zwischen dem inneren und dem äußeren Coming-out. Ich hatte im Vorfeld auch nochmal so überlegt, wann fing das bei mir so an, dass ich mir überhaupt so ein bisschen bewusst wurde, dass ich eben auch damals ja dann Mädchen gut finde, beziehungsweise auch Frauen, weil es halt bei mir erstmal so im Alter von 13, 14, also eigentlich ja so mit Beginn der Pubertät, mit 13, 14, da waren das erstmal halt irgendwelche weiblichen Stars. Und wenn ich so, man denkt ja immer so ein bisschen über sein Leben nach. Also bis heute glaube ich auch, dass das eigentlich auch schon in der Grundschule offensichtlich war, weil ich da auch eine Situation hatte, an die ich mich noch ganz genau erinnern kann. Da hatte ich eine Klassenkameradin und ich meinte damals zu meiner Mutter, wenn ich ein Junge wäre, ne, in der Grundschule, wenn ich ein Junge wäre, dann wäre ich gerne mit ihr zusammen. Und in der Pubertät habe ich dann irgendwann verstanden, ich muss ja kein Junge sein, um mit einem Mädchen zusammen sein zu können. Und dann gab es da eben wie beispielsweise, das waren immer bei mir die Blondinen, Sandy von den No Angels und Fergie von den Black Eyed Peas, die haben mir damals den Kopf verdreht, wo ich auch das erste Mal so gemerkt habe, dass die auch irgendwie auf sexuelle Art und Weise interessant sind und nicht nur, dass man irgendwie die jetzt toll findet, weil die gut singen können, sondern man die auch eben so für ihren Körper bewundert und so weiter und das eben anziehend findet. Und das kam bei mir erst später, dass es dann irgendwie echte Personen waren. Und dann brach bei mir eigentlich so ein bisschen die Hölle los, als ich in der 9. Klasse war. Da war ich dann so 15, weil ich nämlich feststellte, dass ich mich in eine Mitschülerin, sagen wir mal, ein bisschen verguckt hatte. Die war in einer Parallelklasse von mir, hatte auch wieder blonde Haare. Also es zieht sich durch. Und ich hab dann so angefangen, darüber nachzudenken und habe auch super gerne mit der Zeit verbracht. Wir waren im ähnlichen Freundeskreis und ich fand die einfach total toll und hatte mit einer vermeintlichen Freundin darüber gesprochen. Und Freunde sollten ja eigentlich dafür da sein, damit sehr sensibel umzugehen, vor allem, wenn man ihnen dieses Vertrauen entgegenbringt. Und diese besagte vermeintliche Freundin hat das dann einer anderen Person aus meiner Klasse erzählt, die hat es dann zwei weiteren erzählt, die waren mal sitzen geblieben, hatten dadurch noch Kontakte in den Jahrgang über uns und ab der 9. Klasse hatte ich dann eigentlich fremd geoutet, den L-Stempel auf die Stirn tätowiert bis zum Abitur, was für mich grauenvoll war, weil ich mich selbst so nicht definiert habe. Ich fand ja auch Jungs gut und ich wusste das alles überhaupt noch nicht einzuordnen, aber damals hatte man irgendwie nur diese zwei Begriffe. Du meintest ja, es gibt immer noch weitere heutzutage viel mehr als vielleicht in den 2000ern, Anfang 2000er oder in den 90ern. Und es waren halt immer nur lesbisch und schwul. Auch hetero wurde ja eigentlich nicht verwendet. Es waren immer nur lesbisch und schwul und du bist dann anders. Und ich war dann halt ab der 9. Klasse die Lesbe und das war, also meine Schulzeit war ab da eigentlich nur schrecklich.
Oh je.
Und wurde sehr, sehr viel verbal und psychisch fertig gemacht, besonders von den Jungen aus meiner Klasse und auch noch von Mädchen aus Parallelklassen. Und bis heute frage ich mich, warum das keine Lehrkraft bekommen hat. Es ging halt über Jahre. Es hörte einmal kurz auf, als ich meinen ersten Freund hatte für ein halbes Jahr, aber ab dem Moment, wo wir getrennt waren, hatte ich wieder das L auf die Stirn tätowiert, anstatt irgendwie wenigstens das Wort bisexuell für mich zu verwenden. Nein, auf die Idee kam man nicht. Und eben bis heute frage ich mich, warum das keine Lehrkraft mitgekriegt hat, weil es halt auch auf dem Flur stattfand. Das war sehr viel, fand ich, offensichtlich. Aber ich wusste damals auch nicht, was ich machen soll und habe dann so eine Mauer um mich herum gebaut, habe auch mit meinen Eltern nicht darüber gesprochen.
Okay.
Und erst als ich dann meine erste Freundin hatte, das war dann im 13. Jahrgang, sie war auch bei uns im Jahrgang. Und wir haben das alles erstmal verheimlicht, weil sie ja auch wusste, wie mit mir umgegangen wird. Und da hat man natürlich dann Angst und Vorbehalte. Und das Faszinierende war, dass wir einen geouteten Schwulen bei uns im Jahrgang hatten. Und der war der Liebling von allen.
Okay.
Und ich habe so viel Hass mit Sicherheit hat es auch an meinem Charakter gelegen. Ich eck viel an, weil ich halt viel, eine große Klappe habe und auch auf meine Meinung eben sage. Aber ich wurde aufgrund dieser Eigenschaft fertig gemacht. Ne? Wenn es was anderes gewesen wäre, hätte man mir es ja auch gesagt. Ne? Aber es war immer dieses angebliche Lesbischsein. Und wir haben das dann bis zum Abitur verheimlicht. Und bis heute traue ich eigentlich meinem Abiball nach, weil ich da nicht mit meiner Freundin tanzen konnte und sie im Arm halten und ihr einen Kuss geben konnte. Mhm. Und das traue ich bis heute. Also ich hätte, weiß nicht, ob ich irgendwas anders gemacht hätte. Es hat mich ja eben zu der Person gemacht, die ich bin. Aber es waren schon traumatische Erlebnisse, die ich bis heute, vermute ich, noch immer verarbeiten muss tatsächlich.
Jo, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auch einfach nicht nach einer schönen Schulzeit tatsächlich.
Nein, absolut nicht.
Ich meine, ich kann mir das vorstellen. Ich habe auch das über die ganze Schulzeit verheimlicht, weil ich genau Angst vor sowas hatte.
Kann ich total verstehen.
Ja, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, da war sowieso auch alles so ein bisschen, man hat immer nur so gemunkelt, oh, die oder die aus der Stufe über uns, die könnte ja irgendwie lesbisch sein, und das war immer negativ behaftet, sodass mir klar war, das würde nicht gehen. Also abgesehen davon, dass ich selber super lange gebraucht habe, mir das vor mir selber einzugestehen, aber ab dem Punkt war klar, ich kann das keinem hier sagen.
Ja.
Und eigentlich sollte es so nicht sein, ne? Aber ja, wir sind dieselbe Generation. Das war, glaube ich, damals vielleicht dann noch ein bisschen anders als heute, kann ich mir vorstellen. Aber da kannst du ja noch ein bisschen gleich aus deinem Erfahrungsschatz an der Schule berichten.
Gerne.
Wie ist das denn dann für dich weitergegangen? Also irgendwann war die Schulzeit vorbei und wurde das dann leichter mit der Homosexualität im Leben?
Ja. Absolut. Als ich mich von meiner Mutter geoutet habe, ab da wurde es auch für mich innerlich so ein bisschen alles leichter. Das war dann halt irgendwann während des 13. Jahrgangs. Und meine Freundin war ja ständig bei uns. Und Eltern sind ja auch nicht dumm. Wir Kinder denken nur immer, dass sie nichts mitkriegen. Und sie hat auch mega oft bei uns übernachtet. Und ich habe ihr das dann irgendwann unter Tränen morgens am Frühstückstisch gesagt. Und sie war nur so, ja, das weiß ich doch schon seit Monaten, und war dann sauer auf mich, weil ich ihr nicht vertraut habe, ihr das zu sagen, und da mussten wir das dann kurz ausdiskutieren. Also sie hat mich komplett so akzeptiert, wie ich bin, und ist bis heute auch die größte Game-Mother, die man haben kann, und hat die letzten Jahre so unfassbar viel auch durch mich immer gelernt, und auch auf der Arbeit ist sie die Erste, die den Mund aufmacht, wenn irgendwelche sexistischen und homophoben Sprüche kommen und so. Und da war es dann für mich innerlich irgendwie zu Hause auch schon mal angenehmer. Und ich habe sie dann gebeten, dass sie das bitte mit meiner Familie erzählt, weil ich mir das nicht getraut habe. Und als ich dann fertig war mit dem Abi, ging ich halt an die Uni. Und ich habe ja in Kiel studiert und habe daraus jetzt halt dann irgendwie kein großes Thema mehr gemacht. Ich musste mich da selbst auch immer noch finden. Ja, ich hatte eine Ex-Freundin, also wir haben uns dann nach dem Abi getrennt, weil sie auch woanders hingegangen ist zum Studieren. Aber an der Universität kann man ja endlich mal mit Menschen Zeit verbringen, mit denen man auch Zeit verbringen möchte. Und in Geschichte waren wir 300 Studierende, die neu angefangen haben. Und da verläuft sich das ja eh alles. Ne? Und man hat dann eben irgendwann so seinen Kern, mit dem man Zeit verbringt. In Französisch war das genauso, auch wenn wir da ein kleinerer Jahrgang waren. Aber du musstest halt mit Menschen, die du unsympathisch oder einfach blöd findest, ja keine Zeit aktiv verbringen, es sei denn, du hast mit ihnen zusammen gearbeitet, aber da bist du ja mit 20, 21 auch schon im Alter, wo du professionell irgendwie mit umgehen kannst. Und ich habe dann erstmal so im Studium angefangen, mich so ein bisschen zu orientieren. Aus dem Freundeskreis ist dann auch dann meine nächste Beziehung dann so ein Jahr später entstanden. Da waren wir dann auch 3 Jahre zusammen. Und so 2014 habe ich eigentlich erst so richtig, also mit 25, erst so richtig angefangen, mich mit all dem auseinanderzusetzen, weil ich dann in Kiel auch angefangen habe, in die Szene irgendwie einzutauchen. in die HAKI, das ist das queere Zentrum von Kiel. Ist übrigens, soweit ich weiß, das älteste queere Zentrum Deutschlands.
Wer hätte das gedacht, in Kiel?
Wer hätte das gesagt, in Kiel, ja. Da gab es, also in Kiel gab es jeden Monat in einem bestimmten Club immer eine Gay-Party und irgendwie hatte ich dann langsam Lust, auch irgendwie andere queere Menschen kennenzulernen, weil ich ja einfach nur meinen sehr heterosexuellen Freundeskreis hatte und meine Freundin. Und das war wahrscheinlich auch so ein Ding, man kannte ja keine andere und irgendwie ist man deswegen dann auch irgendwie so zueinander gekommen. Und ja, dann bin ich mal zum Treffen von queeren Studierenden gegangen in der HAKI und dann wurde ich gleich angeworben für Schlau. Schlau ist ja ein Schulaufklärungsprojekt, was es ja fast deutschlandweit gibt, also ja sehr stark vertreten, da kommt es ja auch her aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Dann meinten die zu mir, ja, du bist ja so eine offene Persönlichkeit und komm doch mal vorbei und Lehramtsstudierende brauchen wir immer und dann bin ich dahin. Und dann habe ich im Februar 2015 dann bei Schau gearbeitet. Und mein erster Workshop war prompt halt ein Projekttag an einer bestimmten Schule, wo wir mehrere Klassen am Tag hatten und dann auch echt nur so 45 Minuten. Und Schlau-Workshops teilen sich in der Regel, jedenfalls war es zu meiner Zeit noch so, auf, dass man halt quasi Input macht und Methoden mit denen, dass man die aktiviert. Und am Ende macht man nochmal eine autobiografische Runde, wo man eben von sich selbst, von seinen eigenen Erfahrungen erzählt, damit man nicht über Dritte spricht, sondern wir sind jetzt gerade die Homo- oder Bi- oder Trans-Personen, die man quasi hautnah erleben kann und sie hören kann und ihre Erfahrungen eben wahrnehmen kann. Und dann musste ich da plötzlich dann meine Coming-out-Story und alles erzählen, ne? Mit 25 Jahren, so vor 6 Klässlern. Das war mega spannend, war eine total coole Erfahrung, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das habe ich dann noch bis zum Ende des Studiums so weiter durchgezogen, bin da weiter eingetaucht, auch eben in die queere Studierendengruppe, sag ich mal. Und für mein Referendariat habe ich dann tatsächlich auch darauf geachtet, mich in Städten zu bewerben. Also man kann halt Präferenzen angeben in Niedersachsen, wo man hin möchte. Und dann habe ich geguckt, gibt es da Schlau-Teams, weil ich aufgrund der reduzierten Stundenzahl im Referendariat, weil man da ja in der Regel nur so 10 bis 14 Stunden arbeitet, aktiv jedenfalls unterrichtet an der Schule, habe ich dann geguckt, wo gibt es Schlau-Teams und dann bin ich in Lüneburg gelandet und dann da weitergearbeitet und konnte nochmal ein neues Team kennenlernen, was auch total bereichernd war, weil ich da auch mit Personen wie Pascal Menn zusammenarbeiten konnte, der halt mittlerweile auch so ein sehr großer Name eben im Land Niedersachsen ist, sich da sehr viel engagiert in dem Bereich und es war total toll, mit auch, sagen wir mal, sehr politisch engagierten Menschen da eben sich austauschen zu können, sich weiterentwickeln zu können. Und das hat mir halt auch geholfen, weil ich ja so, ich weiß nicht, wie oft ich meine Coming-out-Story schon erzählt habe, in kurzen Varianten, in langen Varianten, in schockierenden Varianten, in eher seichten für die 6. Klasse, aber bestimmt schon 100, 200 Mal. Und irgendwann bist du so ein bisschen abgestumpft und trittst dann in diesen Prozess ein, diese traumatischen Erlebnisse deiner eigenen Schulzeit irgendwie zu verarbeiten und eher das Positive rauszuziehen, nämlich anderen Menschen Kraft zu geben, weil die ja dann sehen, wie ich heute bin. Und ich bezeichne mich schon als sehr offenen und selbstbewussten Charakter. Und natürlich habe ich mich da abhärten müssen durch das, was ich erlebt habe. Aber ich kann ja trotzdem offen auf Menschen zugehen und denke nicht gleich, man will mir irgendwas Böses und so weiter. Und ich denke, das ist auch dann gerade für Schülerinnen und Schüler in meiner Rolle als Lehrkraft sehr inspirierend, eben zu sehen, wenn man so eine Scheiße erlebt. Und das muss ja gar nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun haben. Eltern finden ja häufig Dinge an ihren Kindern, die sie nicht in Ordnung finden, egal was es ist. Sei es nur der Kleidungsstil oder das Tattoo oder den Piercing, den man haben möchte, die Haarfarbe, die Freunde, was auch immer. Man eckt ja immer sehr viel an als Jugendlicher. Und das ist dann schön, eben so Inspiration sein zu können.
Mhm. Ja, da hast du ja einen ziemlichen Weg gemacht dann, ne? Von dem einen Extrem quasi fast in das andere, wo du sehr offen dann und offensiv damit auch umgehst. Ja. Trotzdem frage ich mich jetzt, dann bist du Lehrerin geworden und sicherlich stellt man sich da doch dann auch schon früh die Frage, wie gehe ich dann da vor den Schülern, aber auch im Lehrerzimmer damit um, kann ich mir vorstellen. Gerade von der Klasse kann ich mir auch vorstellen, dass da öfter mal Fragen kommen nach, was macht denn Ihr Mann oder sowas, ne? Und da muss man ja dann irgendwie vorbereitet sein. Bist du da direkt mit einer Einstellung reingegangen oder wie hast du das gemacht?
Aufgrund meiner Schulzeit habe ich mir geschworen, mich nie wieder verstecken zu müssen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch eher, was meine sexuelle Orientierung angeht, sehr, wie du schon meintest, offensiv. Und das eckt natürlich auch bei manchen Menschen an, die sich dadurch gestört fühlen. Es spricht aber auch eben sehr viele an, die eben dieses sehr Offensichtliche brauchen. Und beispielsweise, bevor ich ins Referendariat gegangen bin, musste ich noch ein bisschen Zeit überbrücken von Master zu eben Start des Referendariats, so ein halbes Jahr. Und da habe ich dann in Kiew Vertretungsstellen angetreten und war dann an einer ehemaligen Grund- und Hauptschule, das war dann eine Grund- und Gemeinschaftsschule, also auch einschließlich bis Jahrgang 10, und habe da Französisch vertreten und an der Grundschule noch ausgeholfen und so weiter. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ich bin ja im Sommer weg hier, teste ich mal aus. Und gerade, es ist natürlich auch eine andere soziale Gruppe als dann später im Gymnasium. Das war mir auch durchaus bewusst, aber das fand ich auch sehr reizvoll. Und seit dem Studium laufe ich eigentlich immer mit dem Regenbogen-Schlüsselband rum. Also so ein langes, ne, nicht so ein kurzes, sondern so ein langes, was dann auch aus der Hosentasche raushängt, weil du halt, sobald du als Lehrerin arbeitest, so ein Schlüsselband brauchst, weil du sonst deine Schlüssel auch nicht wiederfindest und du musst dir eigentlich immer sehr schnell deine 100 Millionen, die du hast, irgendwie griffbereit haben. Und das war für mich, es ist für mich seit Ewigkeiten so ein stummer Impuls für Menschen. Und ich hatte dieses Schlüsselband eben auch an dieser Schule. Und so zum Ende hin habe ich mir so gedacht, ja komm, es ist ja deine Unterrichtszeit, eigentlich ist eh alles egal, was du hier mit denen tust, Hauptsache sie sind beschäftigt, war jedenfalls im Französischunterricht so. Und dann habe ich den irgendwie meine Stunde quasi geklaut für mich selbst und mich vorne hingesetzt aufs Pult und meinte, ja, ich würde gerne mal was mit dir besprechen. Und habe dann halt so auf mein Regenbogenschlüsselband gezeigt und so gefragt, ob sie denn wissen, wofür das steht und was das bedeutet. Das wussten alle. Und dann meinte ich zu denen, ja, und ich trage das eben, weil ich halt auch zu dieser Gruppe gehöre und eben auf Frauen stehe, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eine Freundin habe und so weiter. Es ist immer einfacher, sich zu outen, wenn man sagen kann, ich habe eine Freundin. Manchmal lüge ich auch in bestimmten Situationen, behaupte, ich hätte eine, einfach nur damit es für die Kinder unkompliziert, das ist zu verstehen. Und die haben so mega genial reagiert, die Siebtklässler, hatten sich da bisher keine Gedanken drüber gemacht bei mir, aber fanden es dann mega spannend, haben unfassbar viele Fragen gestellt. Und dann hatte ich halt einen, der nie zugehört hat im Unterricht. Also dem war das alles scheißegal, der hat nur Französisch gewählt, damit er kein Werken und Technik machen muss. Und er saß dann da in der letzten Reihe und meinte nur so zu mir, jo, Frau Lissi, ist doch voll normal. Und dann dachte ich so, ja geil, wenn der das sagt, ne, den man sonst eher so denkt, ja, der will mir irgendwas Böses und der ist ein kleiner Assi oder was auch immer man dann so denkt, ne, aber nee, der war halt der mit der geilsten Einstellung und das war so inspirierend und wir haben dann noch ganz viel toll geredet und es war auch voll schade irgendwie die abzugeben, weil ich ja eben die Schule verlassen habe, ich war ja nur Lehrerin und bei meiner 9. Klasse, die sind ja dann ein bisschen älter, kam nur so als Antwort, ja, Frau Lissi, das wissen wir doch schon. Und ich so, aha, ja, das haben wir uns gedacht. Und ja, dann haben wir uns da auch noch drüber unterhalten. Ne? Also SchülerInnen kriegen halt mehr mit, als wir dann eben ja auch immer denken. Und dann war ich irgendwie so positiv bestärkt, dass das halt für diese neue Generation, sagen wir mal überwiegend, nicht mehr so ein großes Ding ist. Da hilft auch sehr viel Social Media, habe ich gemerkt. TikTok ist ja, ich nutze es nicht, aber ich sehe es ja bei meinen SchülerInnen, das ist ein extrem queeres Netzwerk auch mittlerweile. Oder eben YouTuber, queere YouTuber oder auch auf Instagram. Es gibt ja einfach so viel auch Positives an diesen Social Media. Und dadurch sind sie auch informiert. Man muss zwar diese Informationen, die sie bekommen, als Lehrkraft auch ein bisschen einfangen und ihnen sagen, was richtig und falsch ist. Aber das war einfach so schön, diese Positivität von dir zu spüren. Und im Ref habe ich dann da gar kein Geheimnis mehr draus gemacht. Ich habe auch immer von meiner Freundin erzählt, wenn wir darüber gesprochen haben, was ich am Wochenende gemacht habe und was die am Wochenende gemacht haben. Habe ich dann halt gesagt, ich war mit meiner Freundin Steak essen oder ich bin mit meiner Freundin ins Kino gegangen. Und da gab es dann ganz selten mal Gespräche, sondern das war dann einfach, ja, wurde so angenommen einfach. Und als ich dann eben an meine aktuelle Schule gegangen bin, da fing das auch an, weil ich ja dann auch eine, sag ich mal, vollwertige Lehrkraft war mit einer vollen Stelle. Du bist die ganze Zeit, jeden Tag an der Schule, arbeitest da, also bei uns sind es ein bisschen mehr Stunden, 26, 27 Stunden und bist ganz anders präsent. Und da hatte ich eben auch mein Regenbogenschlüsselband und da fingen dann ganz viele Gespräche an. Und ich habe auch an meiner Schule dann, das ein halbes Jahr später, also im August 2017, habe ich dann auch eine queere AG gegründet, Vielfalt Leben nennt die sich, wo ich dann einfach mal getestet habe, ob ich das, was ich bei Schlau vorher gearbeitet habe, was ich als volle Lehrkraft ja nicht mehr zeitlich machen kann. Ich kann ja schlecht sagen, so heute unterrichte ich nicht, weil ich Workshops an einer anderen Schule gebe. Wäre schön, aber es geht leider nicht. Dann dachte ich, mache ich doch Schlau mal als Arbeitsgemeinschaft jede Woche 2 Stunden am Nachmittag bei uns in der Schule. Und wir sind halt eine offene Ganztagsschule. Wir haben ein unfassbar großes AG-Angebot. Es war sehr willkommen, war auch übrigens ein Grund, weshalb ich eingestellt wurde. Mein queerer Lebenslauf, beziehungsweise mein ich engagiere mich sozial Lebenslauf, weil heutzutage nicht nur auf die Fächer geguckt wird, sondern wie kannst du die Schule noch bereichern mit deinen Fähigkeiten. Ja, und dann hatte ich da plötzlich 18 Jugendliche sitzen, obwohl ich erst ein halbes Jahr in dieser Schule war. Und dann ging die Arbeit los, ne? Und es hat so viel Spaß gemacht und wir waren in der AG auch zu ein Drittel queer. Und das fing dann an, dass das ein Schutzraum ist für queere Jugendliche. Und tatsächlich konnten wir eben durch diese Existenz an unserer Schule auch einfach sehr viel bewegen. Es haben sich immer mal wieder Jugendliche bei mir geoutet oder sich dann auch später im Jahrgang geoutet. Ich habe jetzt mehrere Jahre einen Trans-Schüler betreut, der sich in der 7. Klasse geoutet hat. Und wir gehen gerade quasi so gemeinsam den Weg, ne, dass er auch sich drauf freut, dann seine erste Testosteron-Creme, nicht Spritze, hat er sich entschieden, zu bekommen. Und wie klären wir das mit den Umkleiden und Klassenfahrt und so weiter. Und irgendwann wurde ich dann von meiner Schulleiterin als Expertin für Fragen in geschlechtliche, sexuelle Vielfalt tituliert und stehe jetzt mittlerweile auch bei uns im Beratungskonzept so drin, dass eben, wenn was ist, man nicht ansprechen kann, das ist ja dann nicht nur für SchülerInnen, sondern eben auch für Eltern oder andere Lehrkräfte. Und das ist total schön zu sehen, dass man da was bewegen kann. Und wir haben uns dann halt auch getraut, uns mal bei Wettbewerben zu bewerben, sei es zum Beispiel der Fair at School Preis vom Cornesen Verlag und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da sind wir 2-mal unter die Top 10 gekommen und wurden auch aufgenommen in eine Broschüre für quasi Praxisbeispiele, wie man es machen kann an der Schule. Und wir haben auch uns beim Schülerfriedenspreis des Landes Niedersachsen beworben und tatsächlich auch aus dem Nichts den ersten Platz gemacht 2019 und haben dann kurz vor dem Lockdown 2020 in Hannover tatsächlich noch mit Anschlag von unserem Kultusminister Herrn Tonne diesen Preis entgegennehmen dürfen. Und das war total toll für meine Jugendlichen, diese Wertschätzung zu bekommen. Denn nicht ich habe jetzt da eine Rede gehalten, sondern eine von meinen SchülerInnen. Und das war so schön, weil die halt auch von anderen Jugendlichen dann angesprochen wurden und die meinten, oh, wie cool, was ihr da macht und oh, würden wir auch gerne. Und das ist halt total schön, jetzt in einer Welt zu leben, wo ich auch gestalten darf. Also meine Schulleiterin ist da sehr offen und gibt mir ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und wo ich eben auch Jugendliche habe, wo ich sehe, dass es genau richtig ist, dass ich halt im Harz gelandet bin, weil ich mich ja oft frage, ne, hier ist ja nichts quasi, ich muss ja nach Braunschweig, um irgendwie ein bisschen queeres Leben zu haben. Aber gerade in so einer eher konservativen Ecke Deutschlands, sehr verschlafenen Ecke Deutschlands, ist es vielleicht gerade wichtig, dass Menschen wie ich, die dann vielleicht nicht in dieses konservative Denken reinpassen, mal ein bisschen aufwirbeln und denen eine Perspektive geben. Ich sage denen auch immer, bleibt bloß nicht hier, seht mal bitte die Welt und geht woanders studieren als Braunschweig oder Clausthal-Zellerfeld mitten im Harz, ne? Und das ist dann einfach schön, inspirieren zu können.
Das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte, die du erzählen Danke. Kannst. Nee, echt mega cool. Wie ist denn so dein Eindruck? Also es klang jetzt irgendwie so, als wäre das recht komplikationslos auch gelaufen, ne? Als hättest du da mit dem Thema irgendwie nahezu offene Türen einrennen können. War das so oder wie ist so die Stimmung an der Schule?
Da trügt der Schein. Also natürlich gibt es auch Menschen, die es nicht gut finden. Das liegt dann aber ein bisschen vielleicht auch mehr an meiner Person als an der Sache an sich, weil man ja schnell anfängt, quasi alles Queere dann mit mir in einen Topf zu werfen und dass dann alle queeren Menschen so ticken wie ich, halt sehr provokant, sehr offen, sehr Klartext reden. Das ist natürlich nicht so, aber das verstehen dann manchmal auch Jugendliche nicht. Mhm. Und da gab es schon Situationen mit Menschen, die das nicht so gut finden, was ich tue, die nicht allgemein diese Thematik nicht gut finden. Wir haben beispielsweise innerhalb der AG hat eine Schülerin Plakate entworfen, basierend auf einer englischen Vorlage von einer kanadischen Künstlerin, wo man die leider als Schimpfwörter benutzten Wörter schwul und behindert ein bisschen aufdröselt, findet man auch auf meinem Insta-Profil, falls man diese Plakate haben möchte, wo quasi gesagt wird, das ist so schwul beziehungsweise behindert, und im Hintergrund stehen ganz, ganz viele alternative Begriffe, die man eigentlich normalerweise in solchen Situationen verwenden sollte, wie albern, dumm, bescheuert, blöd, was auch immer. Und quasi, das ist so, 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 und du benutzt schwul, kauf dir ein Wörterbuch. Und die haben wir bei uns halt in der ganzen Schule dann aufgehangen. Und ich weiß von meiner Schulleiterin, dass es dann eine Situation gab, wo dann die Anmeldetage für die 5. Klassen waren. Und wohl jemand, sie hat mir natürlich nicht gesagt, wer, ich weiß das auch bis heute nicht, möchte es auch gar nicht wissen, weil ich gar nicht mit Vorbehalten irgendeiner Person irgendwie gegenübertreten möchte, dass aber auch jemand zu ihr gesagt hat, ja, könnt ihr diese Plakate nicht abhängen, wenn die Eltern kommen. Das könnte ja die Eltern irritieren, dass das jetzt hier hängt, diese beiden Plakate zu Schwul und behindert. Und sie hat dann wohl damals gesagt, nee, wieso? Die Eltern, die sich daran stoßen, möchten wir doch hier gar nicht in der Schule haben.
So.
Und diese Einstellung fand ich halt super und war ihr da auch sehr dankbar. Und wir hissen auch seit 2018 jedes Jahr auf dem Schuldach die Regenbogenflagge, beziehungsweise auch noch andere Flaggen, wenn mal wieder unser Fahnenmast kaputt ist, dann nutze ich immer das Dach und mache die mit dem Hausmeister dann bei uns da mehrere fest. Dieses Jahr hatte ich dann zum Beispiel die Regenbogenflagge, die Flagge für die transparente Personen, Pansexuelle und Bisexuelle. Und bei sowas entstehen dann auch manchmal Outing-Situationen, weil mir dann nämlich eine Kollegin erzählt hatte, dass eine ihrer Schülerinnen meinte, oh, da oben hängt ja meine Flagge. Und dann war sie ganz irritiert und meinte, ja, welche meinst du denn? Ja, die, was ist es, blau, pink, lila, ich weiß gerade nicht mehr, welche Kombi für die Bisexuellen. Und dann hat meine Kollegin mir das so erzählt und dann meinte ich so, ja, ist dir bewusst, dass sich die Schülerin gerade bei dir geoutet hat? Und sie so, oh, ja, stimmt, wo du sagst, ist ja, guck mal, das ist bei der Betreffungsbeweis, ne? Mhm. Da hast du recht, ne? Und also ich merke, dass, ich weiß natürlich nicht, wie es die Jahre vorher an meiner Schule war. Ne? Das kann ich ja nicht wissen. Ich bin auch nicht die einzige queere Lehrkraft, ne? Also nicht die einzige geoutete, wir sind ein paar mehr. Ich bin, sag ich mal, die einzige, die da ein Thema draus macht, aktiv ein Thema draus macht. Die anderen, wenn man die fragt, reden die auch darüber, aber ich mache es halt eher sehr, sehr offensiv. Also ich weiß ja nicht, wie es die Jahre vorher war, aber ich habe das Gefühl, seitdem ich zu diesem Thema arbeite, dass es mehr Offenheit gibt, vielleicht nicht mehr Akzeptanz, aber mehr Toleranz, und damit gebe ich mich auch schon mal zufrieden, weil man nicht von jeder Person erwarten kann, dass sie einen akzeptiert. Das wäre schön, dann hätten wir auch, ne, Weltfrieden und so weiter, aber das ist ja eine Utopie. Aber ich merke, ich bilde mir ein, dass die Toleranzgrenze größer geworden ist, dass auch mehr Jugendliche irgendwie zu sich stehen. Sei es auch nur einfach, dass ein Mädel sich dafür entscheidet, jetzt Baggy Pants und eher im Hip-Hop-Stil rumzurennen und nicht mehr nur in wie irgendwie angeblich ein Mädchen aussehen sollte und so weiter. Und ich merke da mehr Offenheit. Mhm. Und dass dann auch ein lesbisches Pärchen händchen haltend über unseren Schulhof laufen kann und sich irgendwie im Klassenzimmer küsst, und dass das jedenfalls offensichtlich für niemanden ein Problem ist. Was hinter den Kulissen läuft, kriege ich natürlich als Lehrkraft nicht mit. Ich hatte aber auch schon Einsätze, wo ich dann mal quasi von Kollegen angesprochen wurde, ob ich vielleicht mal einen Workshop in der Klasse machen kann, um grundsätzlich auch mal diese ganzen Begriffe zu erklären, weil das größte Problem für Jugendliche eigentlich ist, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht verstehen, aber so doll konfrontiert werden, dass sie das Gefühl bekommen, quasi dumm zu sein, weil sie es nicht verstehen, weil es ihnen aber auch niemand erklärt. Und wenn dann zum Beispiel super aufgeklärte Mädels mit Begriffen wie non-binär und pan und bi und was auch immer um sich werfen und dann anderes nicht verstehen, entsteht natürlich eine Frustration und eine Abwehrhaltung. Und dann findet man gleich alles, weil man es nicht versteht, ja blöd. Und da ist dann eben mein Ansatz, einfach mal grundsätzlich zu erklären, wovon reden wir hier eigentlich? Und da auch zum Beispiel dann die Partei zu sensibilisieren, die eben schon viel weiß und mit diesen Griffen arbeitet in ihrem Sprachgebrauch, für die Partei, die es nicht versteht, damit sie auch mal lernen, vielleicht mal in einem anderen Vokabular mit diesen Menschen zu sprechen und sich auch da ein bisschen anzupassen, weil wir nicht immer erwarten können, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Französisch zu reden, erwarte ich ja auch nicht, dass alle das verstehen um mich herum. Nein, dann sollte ich vielleicht doch wieder auf eine andere Sprache switchen, damit es verstanden wird, was ich sagen möchte. Und da versuche ich eben auch ganz viel zu sensibilisieren. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen, wenn KollegInnen auf mich zukommen, weil sie eben dann auch wissen, ja, da wird mir auch irgendwie geholfen. Und da bekomme ich, ich finde dieses Wort immer so blöd, aber eben Expertise. Na, also ich finde es schwierig, sich selbst immer so zu bezeichnen, aber im Vergleich eben zu meinem Kollegium habe ich dann natürlich dann mehr Ahnung, weil ich in diesem Bereich ja arbeite. Ja. Und ich sehe eine Art positive Entwicklung, ja, schon. Natürlich ist politisch gerade auch so ein Rechtsruck, den nimmt man auch. Gerade bei unseren SchülerInnen wahr, die im wahlfähigen Alter sind, wenn man sich über Politik unterhält. Und natürlich gibt es auch vereinzelte Menschen, die dann komplett gegen all das sind. Aber das Schöne ist halt, dass ich immer mit unseren demokratischen Werten als Lehrkraft argumentieren kann und mit unserem Leitbild der Schule. Und da kann man auch eventuell dann gegen Eltern natürlich auch mal das Wort erheben, wenn sich da negativ geäußert wird.
Und wenn du jetzt so eine Klasse vor dir vergleichst mit deiner eigenen Erfahrung damals noch als Schülerin in einer Klasse, ist schon so ein bisschen, dass sich da was verändert hat über die Jahre, vielleicht grundsätzlich in der Offenheit, weil du meintest ja auch, so Social Media zum Beispiel wäre sowas, was die Leute heute viel früher noch mit solchen Themen vielleicht konfrontiert. Oder denkst du, naja, nee, hat sich nicht so viel wirklich geändert, abgesehen davon, dass du eben so eine Plattform jetzt da hast und deine Arbeit machen kannst?
Ich glaube, das Wissen hat sich verändert. Vielleicht nicht die Offenheit, aber durch Wissen kann ja Offenheit entstehen. Wenn man etwas aufgeklärter ist, entsteht eher weniger eine Abwehrhaltung. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel meine Jugendlichen schon wissen. Und dieses Wissen fehlte uns damals. Also damals klingt jetzt so blöd, weil ich halt einfach ja in den 2000ern schon zur Schule gegangen bin. Aber ich bin zum Beispiel auch in der Zeit zur Schule gegangen, wo wir keine Smartphones hatten. Und dadurch war natürlich der Medienkonsum auf den Computer zu Hause mit Internet beschränkt. Damals, ich weiß auch gar nicht, wann YouTube gegründet wurde, aber damals waren diese Medien ja auch nicht da und frühe Facebook-Generation und so weiter. Aber es ist jetzt mehr Wissen da. Dieses Wissen muss man natürlich auch überprüfen, dann eben als Lehrkraft, ob das alles auch so passt, was die wissen und ob wir einen Konsens haben und Konsens finden. Und durch dieses Wissen entsteht mehr Offenheit. Also das finde ich schon, beobachte ich. Also an Schulen arbeite ich seit 2015 und ich sehe da schon eine positive Entwicklung.
Ja, halten wir gerne mal fest als positive Beispiele für, wie sich das alles so entwickelt. Ist ja auch mal schön, mal das Gute zu sehen.
Ist nicht immer alles schlecht, nee.
Genau. Was würdest du denn jetzt einer anderen Lehrpersonen aus der LGBTQ-Community raten, der oder die Angst davor hat, sich im schulischen Umfeld zu outen und sich an dich wenden würde mit, wie soll ich damit umgehen? Was kann man den Leuten raten?
Solche Gespräche musste ich tatsächlich schon häufiger führen, weil ich in Braunschweig zu den Queer Teachers gehöre. Also wir sind quasi eine Gruppe von queeren Lehrkräften, die sich zusammengetan hat, um natürlich ein bisschen Socializing zu betreiben hier in der Ecke Braunschweig-Harz, aber um sich auch gegenseitig zu unterstützen bei genau solchen Fragen. Und wir sind aktuell so 10 Leute und davon sind nicht alle geoutet an ihrer Schule. Und das haben wir natürlich auch immer viel besprochen. Wenn es aber jetzt eine Person ist, die quasi Angst hat, müsste man natürlich erstmal herausfinden, was sind das für Ängste? Und wo kommen diese Ängste her? Hat man vielleicht sich selbst auch noch nicht so akzeptiert, wie man ist? Muss man da noch mal ein paar Schritte weitergehen? Gab es negative Vorfälle an der Schule und so weiter? Aber ich habe halt über die Jahre auch mit den Gesprächen, ich habe ja mit vielen queeren Lehrkräften zu tun und habe festgestellt, dass Authentizität das Einzige ist, was weiterhilft. Und dass man eben einfach zu sich selbst steht und dass quasi, wenn man SchülerInnen Grund gibt, irgendwie irritiert zu sein im Sinne von, da ist etwas unsicher, dann geht's los mit dem Gerede, mit den Gerüchten, mit den Lästereien. Aber sobald man irgendwie klar Stellung zu egal was bezieht, ist das eigentlich so der Schlüssel eigentlich. Also das ist das, was ich so festgestellt habe. Wenn du selbst, also wenn du bist und du zu dir stehst, auch als Lehrkraft und du bist ein Vorbild, die orientieren sich unfassbar doll an dir, dann gibst du ihnen das Gefühl, dass es in Ordnung ist, du selbst zu sein. Und nichts ist schlimmer, für mich jedenfalls, habe ich festgestellt, als eine Lehrkraft, die nicht glaubwürdig ist. Und das ist ganz egal, es muss nicht Queerness sein, es kann egal was sein, aber man muss eben glaubwürdig sein, man muss zu dem stehen, was man tut, man muss auch mal Fehler eingestehen, man muss auch eben das Gefühl vermitteln, ja, ich bin auch nur ein Mensch und so weiter. Häufig werden wir Lehrkräfte ja als irgendwelche unnatürlichen Wesen wahrgenommen mit Allwissen und Superkräften und was auch immer. Aber nein, wir sind auch nur Menschen und wir können nicht jeden Tag gut gelaunt in die Schule gehen und wenn uns was beschäftigt, teilt man sich dann vielleicht manchmal auch mit, damit die Jugendlichen besser verstehen, was gerade irgendwie los ist. Und es ist doch viel schöner, wenn man dann in seine Klasse gehen kann und auch zum Beispiel, wenn man jetzt nach den Sommerferien über seine Urlaube spricht. Es ist doch viel schöner, wenn ich dann sagen kann, ja, ich war mit meiner Freundin in Frankreich und es war so schön und wir haben uns einen Sonnenuntergang angeguckt und was auch immer. Und dann, selbst wenn sie es von einem noch gar nicht wissen, ne, aber die nehmen das, weil man das selbst als so leicht und selbstverständlich und normal ansieht, ne, der schreckliche Begriff Normalität, dann nehmen die das so an. Und dann kommen vielleicht nochmal Fragen, wenn man eben dort noch nicht geoutet war, aber das sind dann interessierte Fragen und keine verletzenden und keine Lästereien, sondern die möchten mehr über einen erfahren, weil sie es interessant finden. Denn man kann noch so viel YouTube gucken und TikTok-Videos und irgendwelchen Influencern von Princess Charming bei Insta folgen, das mache ich ja auch, aber man braucht diese Menschen dann doch in seiner Realität, damit sie real sind und nicht die Fergie von den Black Eyed Peas, die ich damals mit 14 angehimmelt habe, ne? Sondern eben reale Personen und Lehrkräfte. Natürlich müssen sich nicht alle outen, wenn man es nicht will, okay, aber wir können viel mehr damit erreichen, wenn wir es tun und zu uns selbst stehen. Und es ist für uns auch so viel entspannter. Und wenn man dann eben keine seltsamen Situationen hat, wo dann irgendwie Weihnachtskonzert ist und dann irgendwie von der Schulleitung gesagt wird, man kann ja auch gerne seine Partnerinnen und Partner mitbringen. Und ja, dann möchte ich da mit meiner Freundin aufkreuzen können. Und dann ist das eben auch kein Thema, sondern ja, dann ist Frau Lissi eben mit einer Frau zusammen und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann weiß irgendeine Schülerin auch für sich selbst, oh ja, das möchte ich auch irgendwann. Und dann kann ich das ja auch einfach machen, wenn Frau Lissi das einfach macht. Ne? Mhm. Weil man halt wir sind halt nicht nur distanzlose Menschen, die da existieren und unterrichten, sondern auch Vorbilder. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird ein bisschen vergessen, wie viel Einfluss wir eigentlich auch auf das Leben von unseren Jugendlichen haben. Und deswegen bin ich auch Lehrerin geworden, weil ich halt immer einen positiven Einfluss auf das Leben von den SchülerInnen nehmen wollte. Und auch wenn ich viel anecke mit meiner Art, ich bin mir dessen ja total bewusst, ich bin ein total polarisierender Mensch, das war schon immer so. In der Schule ist es dann halt nochmal, hat man noch mehr Ecken und Kanten, um sich an mir zu stoßen. Aber ich bin einfach ich und weiß, dass das auch gut ist, weil ich dadurch schon Menschen helfen konnte, weil ich einfach ich bin. Und das ist ein unfassbar befriedigendes und erfüllendes Gefühl.
Mhm. Wo du auch gerade sagtest, dass man unterschätzt, wie groß auch die Vorbildfunktion auch von Lehrern ist, macht total Sinn natürlich dann auch diese Initiative Teach Out, ne, wo dann ja. Lehrer und Lehrerinnen Gesicht zeigen und richtig nach vorne gehen damit.
Ja.
Wie kann man denn da mitmachen, wenn man jetzt eine Lehrperson ist, die sagt, boah, finde ich total geil, ich will auch irgendwas tun?
Das ist ganz einfach. Man muss eigentlich uns nur, sei es über die Homepage von Teach Out kontaktieren oder über unseren Instagram-Kanal. Wir sind auch bei Twitter, wir sind auch bei Facebook. Das ist alles quasi miteinander verknüpft. Also der Hauptkanal ist eigentlich Insta. Wir haben aber mittlerweile auch eine echt schöne Homepage, sind auch gerade quasi so in der nächsten Planungsphase, was eben aus dieser Kampagne, aus dieser Initiative werden soll. Also da auch gerne weiter beobachten, was jetzt noch draus wird. Und wenn man eben das Gefühl hat, hey, ich gehöre dazu, ne? Also alle queeren Lehrkräfte oder auch Allies, ne? Also die das unterstützen, die sich für Sichtbarkeit von Queerness einsetzen wollen im Bildungssystem. Und das müssen nicht nur Lehrkräfte sein. Teach-out ist bewusst bei uns auch auf Englisch gewählt, weil to teach ist ja nicht nur Unterrichten im Schulsinne, sondern eben auch ErzieherInnen an der Uni Sozialpädagogen, Pädagoginnen und so weiter. Also alle, die im Bildungsbereich tätig sind, sind da herzlich willkommen, beispielsweise dann auf ihrem eigenen Kanal wie Instagram Fotos zu posten von sich selbst, sei es bei der Arbeit oder Selfie oder was auch immer, und halt uns zu verlinken über Teach-Out-Sichtbarkeit oder Hashtag Teach-Out und so eben quasi auf sich selbst auch nochmal aufmerksam zu machen, dass wir sehen, oh, da gibt es jetzt noch jemand Neues, der eben mitmachen möchte, oder uns eben direkt über eine Direct Message anzuschreiben, hey, ich wäre auch gerne ein Post auf eurem Insta-Feed und hätte da voll Lust zu. Das kann man aber eben auch unkompliziert auf der Homepage machen, dass man uns dann ein Bild schickt mit Text, der dann drunter geschrieben werden soll. Also es ist ganz niedrigschwellig, das zu machen. Ganz unkompliziert. Und da sind alle herzlich willkommen, eben diese Sichtbarkeit mit voranzutreiben. Ich weiß gar nicht, bei wie viel wir jetzt sind. Also ein Post von einer Person eben sich aktiv auch nochmal dazu bekennen. 180 sind wir, glaube ich, bin mir nicht sicher. Mhm. Und das geht jetzt schon eben seit Februar und soll auch gerne noch eben weitergehen. Und wir versuchen auch gerade eher noch ein bisschen politischere Schiene eben zu fahren. Wir haben uns Forderungen formuliert, arbeiten auch immer per Videokonferenz, sodass wir eben auch alle miteinander arbeiten können. Wir sind halt von München bis Hochschleswig-Holstein besetzt, ne? Also das ist auch tatsächlich ein Vorteil von der aktuellen gesundheitlichen Lage, dass wir auch auf die Idee kommen, uns per Videokonferenz bundesweit zu vernetzen. Das ist großartig.
Ja, cool. Wunderbar. Dann packe ich auf jeden Fall die Links, die ich dazu finde, in die Shownotes auch.
Sehr gerne.
Genau. Und dann wären wir auch schon bei meinen drei Schlussfragen angekommen.
Okay. Soll ich kurz was trinken?
Ja, sicher. Hast du eine Empfehlung für ein Buch, einen Film oder eine Serie mit LGBTQ-Thematik?
Darf ich zwei nennen?
Ja.
Okay, dann würde ich als Buch Call Me By Your Name nehmen, wurde ja auch vor 3 Jahren kam es ins Kino, also wurde verfilmt. Aber das Buch ist, also der Film ist großartig, aber das Buch, das war das erste Buch, was ich je gelesen habe, wo ich weinen musste, weil einfach diese Liebesgeschichte zwischen den beiden vermeintlich schwulen, bisexuellen Charakteren einfach so herzzerreißend und großartig ist und einfach auch wirklich sehr, sehr, sehr gefühlvoll geschrieben wurde. Und Serie muss ich tatsächlich sagen, was gerade auf Disney Plus läuft, nämlich Love, Victor. Das ist quasi die Serienfortsetzung von einem sehr schönen Film, Love, Simon, der vor ein paar Jahren auch ins Kino kam. Und bei Love, Simon hat mich immer gestört, dass das so extrem heile Welt ist. Und das ist schön, dass man dann mal natürlich einen Teenie-Film hat, der auch Happy End hat und alles toll, ja. Aber Love, Victor geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Das ist jetzt auch gerade in der zweiten Staffel. Weil dort ein Jugendlicher an die Schule kommt, wo Simon aus dem Film zur Schule gegangen ist. Also die Schule ist vermeintlich ja offen für Homosexualität, für Diversität. Er kommt aber aus einer hochkatholischen, ich glaube, puerto-ricanischen Familie und hat da natürlich dann ganz andere Ängste innerhalb seiner Familie. Und das ist ganz spannend und ich finde auch sehr authentisch dargestellt, was dieser junge Victor eben für Probleme hat und mit sich selbst auch. Also das ist wirklich bisher, ich bin jetzt gerade mitten in der zweiten Staffel, wirklich großartig. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ja, danke für den Tipp, kenne ich auch noch nicht. Direkt mal notieren. wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es?
Das ist eine krasse Frage. Ich glaube, das wäre die grundsätzliche Einstellung von uns Menschen, dass wir wirklich uns Mensch sein lassen und jeder so sein kann, wie er auch ist. Denn es entstehen durch die Vorstellung, dass Andersartigkeit in Anführungszeichen etwas Schlechtes ist, so viele schlechte Dinge auf dieser Welt. Und ich glaube, das wäre so der erste Schritt, um ganz viele Sachen auf unserer Erde zu verändern.
Okay. Letzte Frage, beziehungsweise bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet?
die beste Version von sich selbst zu sein.
Schön. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch, für alles, was du uns aus deinen persönlichen Erfahrungen erzählt hast, aber auch über Teach Out und die Möglichkeiten, wie man sich da auch noch engagieren kann. Und überhaupt danke für dein Engagement. Das klang auf jeden Fall so, als würdest du tatsächlich was bewegen bei deinen Leuten.
Ich hoffe es. Danke dir.
Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg und Teach Out überhaupt.
Dankeschön.
Bei allem Weiteren.